Schönen guten Morgen allerseits. Ich muss euch, bevor ich mit der Predigt anfange, erzählen, vielleicht ging es ja jemand anders heute Morgen auch so. Ich war ein bisschen früher da. Das Lobpreisteam hat hier schon geprobt. Magst du deins nehmen? Lass mir mal meins bitte da. Danke. Die hatten hier schon geprobt zu dritt. Und ich schaue mir die so an und denke mir, naja, die Ranger waren ja hier heute Nacht. Da haben sie den Jungen noch hingestellt. Und ich muss echt sagen, es hat 2-3 Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es kein echter ist. Also wenn es euch heute Morgen ähnlich gegangen ist, seid ihr nicht allein. Ich habe dann irgendwann gedacht, das sieht so motiviert aus, aber bewegt sich dann doch nicht. Und im Lobpreis kam mir so der Gedanke, mein Wunsch für heute Morgen, für die Predigt, für unser gesamtes Glaubensleben ist, dass wir nicht den Anschein haben, nicht, dass wir wie eine Puppe dastehen und dass wir sagen, wow, wir sind Christen und das sieht man doch anhand von der Uniform oder von anderen Kennzeichen, sondern die ganze Geschichte muss lebendig werden. Und deswegen muss Gottes Geist da rein und deswegen muss auch Gottes Geist in die Predigt rein, weil ansonsten wären es leere Worte, vielleicht ein paar lustige Sachen, ein paar nachdenkliche Sachen, aber Gottes Geist muss rein in die Predigt und dieser Geist soll auch eure Ohren öffnen und dafür möchte ich nochmal beten. Guter Gott, ich danke dir für den Gottesdienst, danke dir, so wie Johannes auch schon gebetet hat, dass wir uns treffen dürfen, hier auch in Freiheit treffen dürfen. Herr, ich wünsche mir das so, dass unsere Herzen angerührt werden, dass wir nicht in den äußeren Formen erstarren, sondern dass wir selbst lebendig sind von dir her. Bitte ich darum, dass dein Geist jetzt auch durch mich spricht. Große Geschichte, staune ich immer drüber. Und danke dir einfach drauf, danke dir dafür, dass ich darauf vertrauen darf. Amen. Das Predigtthema hängt hier an der Seite. Danke für die Deko. Psalm 90, Vers 12. Das ist eine Neuübersetzung. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir unsere Tage weise nützen. Psalm 90, Vers 12. Johannes hat ja auch schon zum Einstieg erzählt, dass das Neujahr begonnen hat. Es sind jetzt 2 Wochen her. Und irgendwie sind so diese Jahresrückblicke, die sind schon so weit weg, die im Fernsehen gelaufen sind, die laufen ja auch im November schon. Ich weiß, dass in meinem E-Mail-Postfach tatsächlich noch 2-3 Mails liegen von Leuten, die so einen Jahresrückblick gemacht haben, wo ich gedacht habe, muss ich mir noch durchlesen, ich habe es aber noch nicht geschafft. Und wenn ich so in meinem Freundeskreis rumhöre, wie 2016 war, da habe ich von vielen gehört, das sei ein schwieriges Jahr gewesen. Vor allen Dingen, ich habe einen Freund, der in Südeuropa lebt, der dort vom Leben dort, von der hohen Arbeitslosigkeit, von den sozialen Unruhen und so weiter erzählt hat und der gesagt hat, das war ein schlechtes Jahr. Und ich weiß nicht, wie dein 2016 war, aber aus diesem Rückblick, wie das letzte Jahr war, ach so, macht ihr mir das an? Dankeschön. Ich weiß, ich muss was sagen. Aus diesem Rückblick, den man hatte ins vergangene Jahr und vor allen Dingen, wenn es ein schwieriges oder ein schlechtes Jahr war, geschieht es dann doch oft so, dass man sich was Neues vornimmt für dieses neue Jahr. In der Regel sind es Vorsätze und es ist auch gar nicht schlecht, wenn man die Vorsätze sich vornimmt. Es ist immerhin besser, wie in den Tag hineinzuleben. Aber dennoch sieht vielleicht so eine Liste von Vorsätzen so ähnlich aus. Ich habe heute Morgen gesehen, dass das Bild nicht ordentlich anzeigt, von daher werde ich es ein bisschen kommentieren. Also, diese helle Schrift, die war eigentlich mal, glaube ich, blau, da steht Vorsätze für 2014 und es ist quasi eine Liste, die jedes Jahr aktualisiert wurde für 2015 und für 2016. Ihr seht es am ersten Punkt, 10 Kilo abnehmen, wird dann aktualisiert auf 5 Kilo, auf 2 Kilo abnehmen. Also hat mich auch jemand gefragt, ob das meine persönliche Liste ist. Nein, ist sie nicht. Das zweite war Handy öfter ausschalten. öfter Handy ab und zu ausschalten, Handy nachts ausschalten. Oder auch sehr schön, das vierte, Rauchen abgewöhnen, dann im Jahr darauf Rauchen einschränken und in 2016 als Ziel Rauchen einschränken, wenn ich erkältet bin. Oder drei, auch Klassiker, so Thema Bewegung, dreimal Joggen pro Woche wird dann reduziert auf zweimal Joggen pro Woche und im Jahr 2016 dann noch einmal Joggen pro Monat. Diese Vorsatzliste ist eine fortgeschriebene. Über was lacht ihr, sagt mal die Nummer. Okay, machen wir die mal noch durch. Nett zu meiner Frau sein, nett zu meiner Ex-Frau sein, nett zu meiner Ex-Frau und meinen Kindern sein. Sieben ist auch sehr schön. Gehaltserhöhung fordern, im nächsten Jahr einen neuen Job suchen. In 2016 immer noch einen neuen Job suchen. Und dann haben wir unten Facebook und Freunde, höchstens 30 Minuten täglich, 60, 120 Minuten. Die Vorsätze werden ans Leben angepasst. Und auch sehr schön das letzte, mal wieder Freunde treffen, mal wieder Freunde anrufen, mal wieder Freunde WhatsAppen. So lustig ich diese Liste finde, es hat ein Kollege von mir geschickt, so mit dem, unter dem Thema, wenn du dir was vorgenommen hast fürs neue Jahr, wollte mir schon gleich den Schwung aus den Segeln nehmen. Das ist ja eine Liste, die angepasst wird ans Leben und so haben wir das auch entdeckt, dass Vorsätze, die wir tun, die sind in der Regel vom Leben eben zum Teil egalisiert werden und dass wir da nicht sehr weit kommen. Die Jahresrückblicke und Ausblicke, die sind eigentlich nichts Neues, vielleicht in der Art der medialen Aufbereitung, aber bereits in den Psalmen, haben wir ja hier drüben hängen, heißt es, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das heißt, mit dem Blick auf den Tod, auf die eigene Endlichkeit, sollen wir klug werden, weise werden, heißt sie. Aber was ist damit gemeint? Dazu möchte ich euch, aber film bitte erst, wenn ich sag, einen kurzen Clip zeigen. Und zwar habe ich das gefunden, das ist eine bayerische Kabarettistin, Monika Gruber, die was erzählt, also die erzählt es am Ende von ihrem Programm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das regelmäßig in ihrem Programm drin hat. Sie erzählt davon, dass sie in München in einem Altersheim gedreht haben für einen Sketch, ein paar Sketche. Und sie berichtet über das, was sie dort erlebt hat. Und wie gesagt, ich finde, ihr werdet es ja nachher erleben, geht 4 Minuten. Die ist auch davon angefasst, von dem Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jeden Abend bringen kann, dieses Thema. Von daher ist für mich so ein kleiner Edelstein. Es ist auf Bayerisch, also wenn ich in die zweite Reihe schaue, ihr werdet überhaupt kein Problem haben. Ich habe was gefunden mit englischen Untertiteln. Und dann habe ich heute Morgen den Gerd gesehen und habe mir gedacht, ein Berliner, der nicht Englisch sprechen kann, ist natürlich heute ein bisschen, wenn du es nicht verstanden hast, ich erkläre es dir am Schluss dann nochmal. Ja? Aber alle anderen heute bayerisch und ansonsten mit Untertiteln. Und wenn ihr das Licht ausmachen könnt, dann können wir die so lange auch noch schön sehen. Und dann bitte Film ab.
Hast du mir gesagt, das mache ich später? Ich habe völlig beeindruckt, was? Hat die einfach da? Dass es euch später gibt. Ich möchte in diesem Zusammenhang eine kleine Geschichte erzählen. Und vor allem, wie war ein Sketch gedreht. In einem Altersheim, hier in München. Und zwar in einem Fensterlosrahmen, Keller von einem Altersheim. Riesige, haben wir doch voll geschenkt mit Möbel, die alle nicht zusammenpasst haben, ohne Sessel. Kleine Nachtkasse, der Bier reinschlagen. Und dazwischen war eine Unmenge von blauen Müllsäcken. Und weil ich Zeit gehabt habe, weil ich in der Hose wieder rücken haben muss, habe ich mir das Säge genau angeschaut. Auf jeden dieser Säge klebte eine Zecke. Einfach so abgerissen von einem Gerät, die war 5 Schulter, und auf jeden dieser Zecke stand ein Name und ein Datum. Das Todesdatum. Das sind die ersten Zecke noch vor mir, die heute erklärt. Maria Schwein, verstorben am 18. Mai 2009, und darunter stand Entsorgung Mai 2010. Dieses Sekt war also die letzten Habseligkeiten oder Ansichtssachen von verstorbenen Bewohnern des Alters, das heißt hier geht es, was ich weiß, die Verwandten nicht gemeldet hatten, weil es keine Verwandten gab, oder weil es die Verwandten nur sprach, dass diese Menschen gestorben waren. Und diesen Anblick, den werden wir erlebt haben, nicht vergessen. Die Quintessenz eines ganzen langen Lebens, zusammengefasst in einen bleibenden Sack. Und auf manchen dieser Rücksäcke lag ein Stofftier, schon ganz abgenutzt und zerzuckelt. Auf wieder anderen lag Spielzeug abgeformt. Auf wieder anderen lag ein Kinderbild. Wahrscheinlich gemalt für einen der Enkel. Und ich war furchtbar traurig. Und ich bin heim. Und ich wusste gar nicht zurecht, wie anzufangen, habe den Tag wieder um, auf, ab. Ich habe schließlich meine Freundin angerufen, die Maria in der Werkstatt, die ist Schmuckdesignerin, und habe zu ihr gesagt: Maria, heute bin ich traurig. Ich will nicht allein leben. Ich will nicht allein sterben. Ich will nicht, dass das Einzige, was von mir übrig bleibt, ein grauer Müllsack ist. In einem Fenster und einem Keller auf einem Alter sein. Und sie hat gesagt: Weißt du was? Ich verspreche dir, wenn du vor mir schiebst, mach ich ganz viele Sparungsgeschenke auf den Müllsack. Vor allem war es, glaube ich. Aber ich habe mir diesen Tag vorgenommen, dass ich garantiert nicht alles auf später aufschieben werde in meinem Leben. Blende dich noch, bereise nicht. Menschen, die ich einfach mal wieder anrufen möchte, sagen möchte, du, wir gehen jetzt mal so anrufen, wir sehen nicht was mit dir. Die Nachbarin der Leger, das Kind jeden Tag war, doch mein Mann hat seit einiger Zeit schon gesagt, die müssen wieder zu, die ist ja über 80, und die müssen nicht mehr zeigen, so geht es dann durch und später und später und später. Früher war ich jeden Tag bei ihr. Unser Mann hat unseren Hof eigentlich schon bei jedem Hof gehabt, den wir die so über die Kirchstraße gemacht haben. Und heute hätte ich keine Zeit mehr, sie zu besuchen. Ich verstehe nicht mehr, so viel als später. Vielleicht nicht sehr später.
Das verstanden? Ja? Die Quintessenz des Lebens in einem blauen Müllsack. Es gibt noch ein zweites. Es gibt ein Buch, das eine Palliativmedizinerin, eine Pflegerin geschrieben hat. Und zwar hat die immer mit sterbenden Menschen zu tun gehabt. Und sie hat die 5 Dinge aufgeschrieben, die Sterbende bereuen. Zum Buch dazu, The Top 5 Regrets of the Dying, also die 5 Dinge, die Sterbende bereuen, nicht getan zu haben. Das erste ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Zweite, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt oder hätte mir auch selber da was gegönnt. Das sind die 5 Punkte. Und filmisch wurden die Sachen ja auch aufgearbeitet. Vielleicht kennt ihr den Film Das Beste kommt zum Schluss. Wunderbarer Film mit Morgan Freeman und Jack Nicholson, in dem es darum geht, dass die beide eine Diagnose haben, dass sie noch ungefähr ein Jahr zu leben haben. Und sie machen diese berühmte Bucketlist, diese Löffelliste, also quasi Dinge, die sie tun wollen, damit ihr Leben noch ausgefüllt ist und so weiter. Dinge, die sie tun wollen. Ja, und vielleicht sitzt du hier und denkst, ich brauche gar kein Buch und ich brauche auch keinen Film. Ich habe das selber im letzten Jahr erlebt, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, vielleicht sogar Partner, Partnerinnen, die letztes Jahr gestorben sind. Und wo du es direkt erlebt hast, was den Menschen wichtig geworden ist. Und bei den Geschichten geht es mir so, ich muss echt sagen, mich berührt das, mich stellt es immer wieder in Frage, aber je länger ich auch Gott in diese Frage mit reingenommen habe, kam ich am Schluss kam ich zu dem Schluss oder zu dieser Frage, ob ein volles Leben auch tatsächlich ein kluges Leben ist. Also all die Geschichten, die hier aufgebaut sind, auch die Bucketlist aus dem Film, der will nochmal mit einem Formel-1-Auto fahren, der möchte nochmal auf irgendeinen Berg hoch, der möchte nochmal einen Fallschirmsprung machen und so weiter. Es ist die Frage, bauen wir unser Leben so auf, dass wir sagen, wow, wir haben echt das meiste rausgeholt, es war ein volles, es war ein erfülltes Leben und ist das dann wirklich ein kluges Leben? In der Frage bin ich und habe dann nochmal in die Bibel reingeschaut und habe mich gefragt, was sagt eigentlich Gott dazu? Wer ist denn aus seiner Sicht, wer führt denn ein kluges Leben? Haben wir ein kluges Leben geführt, wenn wir das alles abgehakt haben, wenn die Bucketlist abgearbeitet ist? Ist es das? Genau, und dann komme ich letztlich, wenn ich ins Alte Testament reinschaue und sage, wer war dort ein Mann nach dem Herzen Gottes? Dann bin ich sofort bei David, klar. Und wenn ich frage, wer war denn ein Kluger, wer wird als Kluge, als Weise genannt, da bin ich bei Salomo. Den nennt Gott klug. In 1. Könige 3, Vers 5, da lesen wir, da erschien ihm der Herr im Traum und sagt zu ihm, erbitte von mir, was du willst, sagte Gott zu ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, stell euch vor, dieser mächtige, der große Gott kommt zu dir und sagt, erbitte von mir, was du willst. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Sachen, die man erbeten kann. Wenn man so bei sich selbst bleibt, dann kann man sich Wohlstand, Gesundheit, was weiß ich wünschen. Wenn man mehr an die anderen denkt, dann vielleicht mehr Frieden auf der Welt, weniger Terrorismus, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Aber das hat er sich alles nicht gewünscht. Er hat sich gewünscht, steht in Vers 9, darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich gerechte Urteile fällen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk richtig führen? Er bittet um ein Herz, das auf Gott hört. Und wenn ich bei dem Herz bin, das auf Gott hört, das hörende Herz, dann bin ich ganz schnell bei der Jahreslosung, bei Hesekiel 36, Vers 26. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das Herz haben wir auch in den Predigten davor gehört, Dan, kann ich mich daran erinnern, das Herz wird ja nicht als, wir haben es als eher Sitz der Gefühle, so in unserer Umgangssprache, sondern im biblischen Sinne ist das Herz die Befehlszentrale, dort wo auch das Denken passiert. Da wird gebeten um ein neues Herz. Und wenn man jetzt den Vers davor sich anschaut und fragt, was muss denn passieren, damit dieses neue Herz einem gegeben kann, da steht in Vers 25, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Das ist also die Geschichte, die davor passiert. Mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Und danach kommt, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Kluges Leben bedeutet also in den drei Schritten Vergebung, Vers 25, das neue Herz und dann den Geist Gottes. Beim fleischenden Herz wird nicht nur die Konsistenz verändert, also es geht nicht nur darum, empfindsamer und achtsamer zu werden. Das kann ich nämlich auch durch andere Techniken, durch Sensibilisierung, durch Übungen zur Achtsamkeit und so weiter erreichen. Also es ist nicht das Ziel, dass mal jemand sagt, wow, der ist ja gar nicht mehr so hartherzig, sondern der ist empfindsam geworden, mit dem kann man so richtig reden, der ist richtig achtsam, der ist weich geworden und zugänglich, das ist nicht das Ziel, das ist nicht der Punkt. Das fleischerne Herz ist deshalb fleischern, weil es lebt, weil es pulsiert, weil da Blut durchfließt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. mit Blick auf den Tod, auf die eigene Endlichkeit klug werden, das ist ja schon mal gut, aber wie geschieht es? Grob vereinfacht, denke ich, gibt es zwei Wege. Klick die mal durch. Die linke Seite ist das, was wir so im ersten Teil der Predigt hatten. Die Vorsätze, die Lebensziele, die Haltungen, da kommen also unsere Vorsatzliste, da kommen auch die Bucketlist mit rein, da kommen so unsere eigenen Ansprüche an uns, wie wir es machen wollen. Die rechte Seite ist Vergebung, neues Herz und Geist Gottes. Wenn ich mein Glaubensleben so anschaue, dann merke ich, ich pendel immer wieder. Das Ziel ist, rechts zu leben, aus der Vergebung mit einem neuen Herz und Geist erfüllt zu sein, und ich pendel immer mal wieder rüber, dann doch in das Menschliche. Jemand, der so die Ebene Gottes nicht hat, muss ich echt sagen, tut mir leid, arme Sau, der muss nämlich versuchen, links zu leben, sich Vorsätze zu machen, die dann, wie wir es ganz am Anfang gesehen haben, in der Regel auch nicht gehalten werden können und der eigentlich ein ganz trauriges Leben führt. Deswegen, wie schön ist es, dass wir den rechten Weg haben, dass wir aus der Vergebung leben können, uns ein neues Herz schenken lassen können und den Geist Gottes in uns einladen können. Wie können wir denn prüfen, ob das bislang passiert ist, ob wir wirklich dieses fleischerne Herz haben? Und da ist jetzt so dieser Teil, den ich euch zum Nachdenken mitgeben möchte. Also es sind Fragen, die ich, wo es mir wichtig ist, dass man die alle, jeder für sich bewegt. Und wir werden auch nach der Predigt noch eine kurze Zeit der Stille haben, bevor wir in den Lobpreis gehen. Woran erkenne ich, ob ich ein fleischernes Herz habe? Erstens, lebt da etwas? Gibt es einen Herzschlag? Oder fühlt sich so an wie diese Puppe, die dort steht? Das Zweite ist für mich so ganz konkret, diese Geschichte. Wann habe ich zuletzt Gottes Reden gehört? Und wo ich es mir niedergeschrieben habe, habe ich gedacht, boah, ist das nicht ein riesengroßer Anspruch? Ich meine, man hört es ja immer, dass sich jeder das wünscht, dass auch mal akustisch Gottes Stimme hört. Habe ich noch nicht, würde ich mir wünschen. Aber damit meine ich dieses, dass man weiß, hier hat man einen Impuls bekommen, hier hat man eine innere Stimme, hier hat jemand anders zu einem gesprochen und man merkt, da steckt Gott dahinter. Und da möchte ich, dass ich mich und dass ihr euch überprüft, wann war das das letzte Mal? Wann habt ihr das gemerkt, dass Gott zu mir redet? Dass ich nicht nur weiß, wie Christsein funktioniert und welche Regeln es gibt, welche Gebote und so weiter. Wann war das, dass Gott das letzte Mal zu mir geredet hat? Wann habe ich zuletzt etwas getan, weil ich den Eindruck hatte, Gott will das jetzt von mir? Etwas, das ich eigentlich nicht vorhatte zu tun, worüber ich selbst erstaunt war. Wann war das? Schön, wenn es letzte Woche war, schön, wenn es gestern war, schön, wenn es heute Morgen war. Wenn du da bist und sagst, boah, das war aber echt schon lange her, dann bitte ich dich, dir darüber Gedanken zu machen. Wann habe ich zuletzt Schuld, Fehlverhalten, mir eingestanden, vor Gott bekannt, vor anderen bekannt? Das ist so ein Punkt, wo ich merke, wenn man länger als Christ im Glauben unterwegs ist, dann ist das man kennt so die Regeln, weiß, wie die Dinge funktionieren, aber das schiebt man dann so eher in die Ecke hin, ja, wenn da jemand neu zum Glauben gekommen ist, dann gibt es ja viel Schuld noch zu vergeben und der muss dann und so weiter. Aber das ist das, was uns lebendig hält. Ich gehe davon aus, dass wir nicht schuldfrei durch unser Leben gehen. Und wann habe ich mir das selbst das letzte Mal eingestanden, dass ich falsch lieg? Wann habe ich das jemand anders gegenüber geäußert? Wann war das? Und wie sieht's aus mit der Frucht? Die Bibel spricht davon, Galater 5, Vers 22, dass unser Glaubensleben Frucht haben soll. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wie sieht's aus mit meiner Lebensentwicklung, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung? Hat sich da was getan im letzten Jahr? Wie prüfe ich das? Also zunächst mal so der Lieblingsweg, den gehe ich auch in der Regel selber sehr gern, sage ich, okay, das ist eine Geschichte zwischen Gott und mir. Da versuche ich offen zu sein, lege ihm die Dinge hin. Und das ist in der Regel auch gut. Also wenn man da aufrichtig ist, kann da auch schon viel passieren. Aber wisst ihr, das hat ja kein, also ist ja nicht überraschend, oder andersrum, es wäre überraschend, wieso Gott dann so viel Wert in der Bibel auf Gemeinschaft legt. Er spricht in den höchsten Tönen von der Gemeinschaft der Christen. Die Bibel ruft uns dazu auf, keine Solonummer aus unserem Glauben zu machen. Die Jünger wurden damals zu zweit ausgesandt. Die ersten Christen haben sich in Hausgemeinden miteinander getroffen. Dan hat sogar ein Buch geschrieben, wo die heilige Pflicht miteinander Tacheles zu reden. Und selbst die Psychologie rät dazu, mit anderen sein Leben zu reflektieren, mit einem Gegenüber. Also Stichwort ist ein blinder Fleck, Johari-Fenster und so weiter, dass wir ja selber nur eine eingeschränkte Sicht haben. Dazu möchte ich euch ganz praktisch einladen. Also mir hat es geholfen, ich habe im letzten Jahr, war ich in der Endlich-Leben-Gruppe, wollte auch nicht hin, dachte auch am Anfang, ach komm, das sind 10 Abende, das mache ich mal. Habe dann bei der Infoveranstaltung gemerkt, dass es keine 10 Abende sind, sondern 40 und dachte, oh, 40, geht 1,5 Jahre, aber es war für mich damals ein Rahmen, wo ich auch gezwungen war. Ich habe alle 2 Wochen meine 5 Männer getroffen, wir waren eine 6er-Männergruppe und da war dann auch die Offenheit, man hat sich das zugesprochen, dass man sich konfrontieren darf, dass man sich Dinge sagen darf, natürlich in diesem geschützten Rahmen. Ich muss sagen, mir hat das viel gebracht, also hat einiges durchgeschüttelt. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder endlich Leben machen muss, aber wenn du schon lange als Christ unterwegs bist, frag dich, weil ich habe mich das nämlich vorletztes Jahr gefragt, wo gibt es eigentlich noch eine Ebene, wo ich selber außer meiner lieben Frau jemand habe, der mir die Meinung sagt. Und genau, im Hauskreis habe ich noch jemand. Die Susanne sagt mir auch ihre Meinung, genau. Hauskreis, gut, gute Gruppe. Auch da kann die Offenheit sein, dass man sich konfrontiert. Aber ansonsten erlebe ich das so, dass man schon in der Gefahr steht, so ja, vereinzelt sein Leben zu leben. Und die Frage ist, wo, in welchem Rahmen mache ich mich weich, mache ich mich offen, dass ich mich hinterfragen lasse und dass ich genau die Punkte dann mal durchgehe. Das ist mein Aufruf an euch für dieses Jahr, den Schritt zu wagen, zu schauen, was ist denn da? Ist es die Puppe? Ist es das steinerne Herz? Oder ist es ein neues Herz da? Und so nicht um zu richten, sondern um einzuladen, um zu sagen, hey, die 3 Schritte sind da, Vergebung, neues Herz und dann Füllung mit dem Heiligen Geist. Kluges Leben, dazu möchte ich euch einladen. Wer an diesem Punkt steht, also ich glaube, für die meisten wird es so sein, dass sie schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind, aber wer an dem Punkt steht und sagt, boah, habe ich ja noch gar nicht verstanden, wie das geht, steht in Johannes 3, Vers 16, quasi so die Startbasis, steht drin, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er Jesus als seinen einzigen Sohn hingegeben hat, deswegen steht hier auch ein Kreuz, der ist für meine, für deine Schuld gestorben und das ist so der Ausgangspunkt. Mit dem sollte man starten. Man sollte nicht versuchen, selber ein besserer Mensch zu werden. Das wäre dann wieder die linke Linie, sondern mit dem starten, sich dann das neue Herz schenken lassen und sich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen. Dazu lade ich die ein, die das noch nie getan haben, mit der Vergebung anzufangen und uns alle anderen lade ich ein, selber nochmal zu schauen, wie fleischern ist denn mein Herz? Und sehr, sehr gern fragt mal jemand in eurem Umkreis, in eurem Hauskreis, fragt die Susanne. Vielleicht habt ihr auch so eine Susanne in eurem Umfeld. Also nicht, dass jetzt alle die Susanne fragen, aber fragt jemand, das gerne, fragt jemand, der sich auch traut, euch offen die Meinung zu sagen. Weil das ist dann tatsächlich ein kluges Leben. Wenn wir dann nicht nur ein erfülltes und vollgefülltes Leben haben, sondern mit einem fleischernen, mit einem geistgefüllten Leben leben. Dazu lade ich euch ein, 1-2 Minuten Stille und dann gehen wir in den Lobpreis.
Zum Schluss und vor dem Segen noch 2 Verse mitgeben aus dem Psalm 90 und bitte euch dazu aufzustehen. Die 2 letzten Verse von Psalm 90. Zeige uns, wie machtvoll du eingreifst. Auch unsere Kinder sollen deine mächtigen Taten sehen. Herr unser Gott, zeige uns deine Güte. Lass unsere Mühe nicht vergeblich sein. Ja, lass unsere Arbeit Früchte tragen. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.